Es kommt nicht oft vor, dass ein Comedian einem Astrophysiker Gänsehaut verpasst, wenn er über die Gesetze der Physik spricht. Der Comedian Chuck Nice hat genau das in einer vor einigen Monaten erschienenen Folge des Podcasts Star Talk geschafft. Der Moderator der Show, Neil deGrasse Tyson, hatte gerade das Simulationsargument erklärt. Die Idee, dass wir virtuelle Wesen sein könnten, die in einer Computersimulation leben. In dem Fall würde die Simulation höchstwahrscheinlich bei Bedarf Wahrnehmung der Realität erzeugen, anstatt die gesamte Realität ständig zu simulieren, ähnlich wie bei einem Videospiel. Dass es so optimiert ist, dass nur Teile einer Szene für einen Spieler sichtbar sind. Vielleicht können wir deshalb nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen, denn wenn das gehen würde, könnten wir so auf die Weise zu einem anderen Universum oder einer anderen Galaxie kommen, bevor es jemand programmieren kann.
To the speed of light, because if we could, we'd be able to get to another galaxy
before they could program,
that galaxy.
So much fun.
So the programmer put in the limit.
Because that's the fastest they can get.
Also hat der Programmierer diese Grenze gesetzt. Ich kann euch übrigens den Star Talk von den beiden echt sehr empfehlen. Bin absoluter Fan. Keine Werbung, nur eine Empfehlung. Solche Gespräche mögen leichtfertig erscheinen. Doch seit Nick Bostrom von der Universität Oxford 2003 eine wegweisende Arbeit über das Simulationsargument schrieb, haben sich Philosophen, Physiker, Technologen und Komiker mit der Idee auseinandergesetzt, dass unsere Realität ein Simulakrum ist. Einige haben versucht, Wege zu identifizieren, auf denen wir erkennen können, ob wir simulierte Wesen sind. Andere haben versucht, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass wir virtuelle Einheiten sind. Jetzt zeigt eine neue Analyse, dass die Chancen, dass wir in der Basisrealität leben, was eine Existenz bedeutet, die nicht simuliert wird, ziemlich gleichmäßig sind. Die Studie zeigt aber auch, dass wenn Menschen jemals die Fähigkeit entwickeln würden, bewusste Wesen zu simulieren, sich die Chancen überwiegend zugunsten von uns als virtuelle Bewohner im Computer eines anderen ändern würden. 2003 stellte sich Bostrom eine technologisch versierte Zivilisation vor, die über immense Rechenleistung verfügt und einen Bruchteil dieser Leistung benötigt, um neue Realitäten mit bewussten Wesen in ihnen zu simulieren. In Anbetracht dieses Szenarios zeigte sein Simulationsargument, dass mindestens ein Satz im folgenden Trilemma wahr sein muss. Erstens sterben Menschen fast immer aus, bevor sie das simulationssichere Stadium erreichen. Zweitens, selbst wenn Menschen es dies bis zu einem Stadium schaffen, ist es unwahrscheinlich, dass sie daran interessiert sind, ihre eigenen Ahnenvergangenheit zu simulieren. Und drittens ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, nahe 1. Und vor Bostrom hatte der Film Matrix bereits seinen Teil dazu beigetragen, den Begriff der simulierten Realität zu popularisieren. Und die Idee hat tiefe Wurzeln in westlichen und östlichen philosophischen Traditionen, von Platons Höhlengleichnis bis zum Schmetterlingstraum. Elon Musk gab dem Konzept, dass unsere Realität eine Simulation ist, weiteren Auftrieb. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der Basisrealität befinden, liegt bei 1 Milliarde, sagte er auf einer Konferenz im Jahr 2016. Musk hat recht, wenn man annimmt, dass 1 und 2 des Trilemmas falsch sind. Das sagte der Astronom David Kipping von der Columbia University. Um Bostroms Simulationsargument besser in den Griff zu bekommen, entschied sich Kipping, auf das bayesche Denken zurückzugreifen. Diese Art der Analyse verwendet das Bias-Theorem. Die bayesche Analyse oder Statistik ermöglicht es, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, dass etwas passiert, indem zunächst Annahmen über das zu analysierende Objekt getroffen werden, wobei ihm eine vorherige Wahrscheinlichkeit zugewiesen wird. Kipping begann damit, das Trilemma in ein Dilemma zu verwandeln. Er hat die Sätze 1 bis 2 zu einer einzigen Aussage zusammengefasst, da in beiden Fällen das Endergebnis darin besteht, dass es keine Simulation gibt. Das Dilemma stellt also eine physikalische Hypothese, es gibt keine Simulation, gegen die Simulationshypothese, es gibt eine Basisrealität und es gibt auch Simulation. Sie weisen jedem dieser Modelle nur eine vorherige Wahrscheinlichkeit zu, sagt Kipping. Wir gehen nur vom Prinzip der Gleichgültigkeit aus. Dies ist die Standardannahme, wenn wir in keiner Weise Daten oder Neigungen haben. Jede Hypothese erhält also eine vorherige Wahrscheinlichkeit von der Hälfte, so als würde man eine Münze werfen. Die nächste Stufe der Analyse erfordert das Nachdenken über paröse Realitäten, jene, die andere Realitäten erzeugen können, und nullipare Realitäten, jene, die keine Realitäten von Nachkommen simulieren können. Wenn die physikalische Hypothese wahr wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem nulliparen Universum leben, leicht zu berechnen. Sie wäre nämlich 100%. Kipping zeigte dann, dass selbst in der Simulationshypothese die meisten simulierten Realitäten nullipar wären. Dies liegt daran, dass die für jede nachfolgende Generation verfügbaren Rechenleistungen schwinden, wenn Simulationen mehr Simulationen hervorbringen, bis zu dem Punkt, an dem die überwiegende Mehrheit der Realitäten diejenigen sind, die nicht über die Rechenleistung verfügen, die zur Simulation von Realitäten von Nachkommen erforderlich ist, die in der Lage sind, bewusste Wesen aufzunehmen. Wenn wir all dies in eine bayesche Formel einfügen, ergibt sich die Antwort. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Basisrealität leben, entspricht fast der Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben. Das war sehr verwirrend, selbst für mich, als ich das geschrieben habe. Also, falls ihr dem noch nicht ganz folgen könnt, einfach nur kurz zurückspulen und das Gleiche nochmal anhören. Die Wahrscheinlichkeiten würden sich dramatisch ändern, wenn Menschen eine Simulation mit bewussten Wesen darin erstellen würden, da ein solches Ereignis die Chancen ändern würde, die wir zuvor der physikalischen Hypothese zugewiesen haben. Man kann diese Hypothese einfach von Anfang an ausschließen. Dann bleibt uns nur noch die Simulationshypothese, sagt Kipping. An dem Tag, an dem wir diese Technologie erfinden, kippen sich die Chancen von 50-50, dass wir real sind, auf fast sicher, dass wir nach diesen Berechnungen nicht real sind. Es wäre eine seltsame Feier unseres Genies an diesem Tag. Bostrom stellt jedoch die Entscheidung von Kipping in Frage. Der physikalischen Hypothese und der Simulationshypothese zu Beginn der Analyse gleiche vorherige Wahrscheinlichkeiten zuzuweisen. Die Berufung auf das Prinzip der Gleichgültigkeit ist hier ziemlich wackelig, sagt er. Man könnte es genauso gut über meine ursprünglichen drei Alternativen aufrufen, die ihnen dann jeweils eine Chance von einem Drittel geben würden. Oder man könnte den Möglichkeitsraum auf eine andere Weise aufteilen und jedes gewünschte Ergebnis erzielen. Solche Streitigkeiten sind gültig, weil es keine Beweise gibt, die eine Behauptung über die anderen stützen. Die Situation würde sich ändern, wenn wir Beweise für eine Simulation finden könnten. Könnten wir also einen Fehler in der Matrix erkennen? Harman Ovadi, Experte für Computermathematik am California Institute of Technology, hat über die Frage nachgedacht. Wenn die Simulation über eine unendliche Rechenleistung verfügt, können wir auf keinen Fall erkennen, dass wir in einer virtuellen Realität leben, da die Maschine alles, was wir wollen, mit dem gewünschten Realismus berechnen könnte. Wenn dieses Ding erkannt werden kann, muss man von dem Prinzip ausgehen, dass es begrenzte Ressourcen hat. Denken wir doch einmal über Videospiele nach, von denen viele auf clevere Programmierung angewiesen sind, um den Rechenaufwand für den Aufbau einer virtuellen Welt zu minimieren. Und auch aus eigener Erfahrung als Spielentwickler kann ich sagen, dass man alles und jeden Trick dazu nutzt, um den Aufwand der Simulation für eine virtuelle Welt zu minimieren. Als Entwickler versucht man den Realismusgrad zu erhöhen, aber nur für den jeweiligen Spieler, der gerade das Spiel spielt, oder für den Charakter, den man gerade spielt. Und bei allem anderen, was im Hintergrund passiert und was der Spieler nicht sieht, ich kann euch sagen, da wird getrickst und geschummelt bis zum Gehtnichtmehr. Für Ovadi ist die vielversprechendste Möglichkeit, nach potenziellen Paradoxien zu suchen, die durch solche Computerverknüpfungen entstehen, quantenphysikalische Experimente. Quantensysteme können in einer Überlagerung von Zuständen existieren und diese Überlagerung wird durch eine mathematische Abstraktion beschrieben, die als Wellenfunktion bezeichnet wird. In der Standardquantenmechanik bewirkt der Beobachtungsakt, dass diese Wellenfunktion zufällig in einem von vielen möglichen Zuständen kollabiert. Die Physiker sind sich uneinig, ob der Prozess des Zusammenbruchs etwas Reales ist oder nur eine Änderung unseres Wissens über das System widerspiegelt. Wenn es nur eine reine Simulation ist, gibt es keinen Zusammenbruch, sagt Ovadi. Alles ist entschieden, wenn man sich es ansieht. Der Rest ist nur eine Simulation, wie beim Spielen der Videospiele. So redet Ovadi, Physiker an der... Moment, Ovadi und Duvadi. Ein Zufall? Oder... ist das alles nur simuliert? Okay, weiter, nochmal. Zohri Duvadi, Physiker an der University of Maryland, College Park, hat ebenfalls die Idee aufgegriffen, dass sich eine Simulation mit endlichen Rechenressourcen zeigen könnte. Ihre Arbeit konzentriert sich auf starke Wechselwirkungen oder die starke Kernkraft, eine der vier Grundkräfte der Natur. Die Gleichungen, die starke Wechselwirkung beschreiben, die Quarks zu Protonen und Neutronen zusammenhält, sind so komplex, dass sie nicht analytisch gelöst werden können. Um starke Wechselwirkung zu verstehen, müssen Physiker numerische Simulationen durchführen, Und im Gegensatz zu mutmaßlichen Superzivilisationen mit unbegrenzter Rechenleistung müssen wir uns auf Verknüpfung verlassen, um diese Simulation rechnerisch realisierbar zu machen. Das fortschrittlichste Ergebnis, das Forscher bisher aus diesem Ansatz herausholen konnten, ist die Simulation eines einzelnen Heliumkerns, der aus 2 Protonen und 2 Neutronen besteht. Natürlich fragen wir uns, ob wir vielleicht in 10 Jahren einen Atomkern simulieren könnten. Vielleicht könnten wir in 20 oder 30 Jahren ein Molekül herstellen. In 50 Jahren, wer weiß, könnten wir vielleicht etwas in einer Größe von ein paar Zentimetern Materie tun. Vielleicht können wir in 100 Jahren das Gehirn simulieren. Das sagt Duvadi. Duvadi glaubt jedoch, dass klassische Computer bald an eine Wand stoßen werden. In den nächsten 10 bis 20 Jahren werden wir tatsächlich die Grenze unserer klassischen Simulation der physikalischen Systeme sehen. Daher konzentrieren wir uns auf die Quantenberechnung, die auf Überlagerung auf anderen Quanteneffekten beruht, um bestimmte Rechenprobleme nachvollziehbar zu machen, die mit klassischen Ansätzen unmöglich wären. Wenn Quantencomputer tatsächlich in dem Sinne zustande kommen, dass es für uns eine große zuverlässige Computeroption ist, werden wir eine völlig andere Ära der Simulation eintreten. All diese Faktoren haben Duvadi dazu gebracht, über die Simulationshypothese zu spekulieren. Wenn unsere Realität eine Simulation ist, diskretisiert der Simulator wahrscheinlich auch die Raumzeit, um Rechenressourcen zu sparen. Vorausgesetzt natürlich, er verwendet dieselben Mechanismen wie unsere Physiker für die Simulation. Signaturen einer solchen diskreten Raumzeit könnten möglicherweise in den Richtungen gesehen werden, aus denen hochenergetische kosmische Strahlen eintreffen. Sie hätten aufgrund des Aufbrechens der sogenannten Rotationssymmetrie eine bevorzugte Richtung am Himmel. Und Teleskope haben noch keine Abweichung von dieser Rotationsinvarianz beobachtet. Das sagt Duvadi. Und selbst wenn ein solcher Effekt zu sehen wäre, wäre dies kein eindeutiger Beweis dafür, dass wir in einer Simulation leben. Die Basisrealität selbst könnte ähnliche Eigenschaften haben. Und für Kipping gibt es eine offensichtlichere Antwort. Occams Rasiermesser. Das bedeutet, dass die einfachste Erklärung ohne andere Beweise eher richtig ist. Die Simulationshypothese... Moment, ich muss niesen? Ich muss niesen? Nein, ich muss nicht niesen. Oder? Moment. Okay, ich musste nicht niesen, aber zurück zum Thema. Die Simulationshypothese ist aufgeteilt und setzt Realitäten voraus, die auf Realitäten verschachtelt sind. Sowie simulierte Entitäten, die niemals erkennen können, dass sie sich in einer Simulation befinden. Vielleicht leben wir doch in einer Basisrealität, trotz Matrix, Mask und seltsamer Quantenphysik. Oder auch nicht. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesmal einfach mal ein bisschen andere und interessante Ansätze von Physikern und von Wissenschaftlern anzugehen. Hat mir sehr toll gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir sehen uns alle bei der nächsten... Moment, ich muss mich ja hier noch bewerben. Wir sind ja hier aus einem Grund. Ihr müsst ja natürlich einen Daumen nach oben geben für das Video, falls es euch denn gefallen hat. Und natürlich, wenn ihr neu hier seid, ruhig mal ein Abo hinterlassen. Dankeschön und wir sehen uns bei der nächsten Folge der Entropy.